Freak. Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Wir werden Ihnen heute die Arbeit der Behindertenanwaltschaft ein Stück weit näher bringen und haben deshalb einen Studiogast eingeladen, nämlich Behindertenanwalt Dr. Hans-Jörg Hofer, um den Titel einmal zu nennen. Und wir haben im Vorgespräch ein wenig geplaudert. Sie haben gemeint, Sie seien verheiratet, haben zwei Kinder und dann hat sich jemand aus dem Publikum eingemischt und angemerkt, und kämpferische Eltern.
Jetzt muss ich natürlich nachfragen, inwiefern ist diese Anmerkung zu verstehen? Was hat es damit auf sich?
Der Grund für diese kämpferischen Eltern ist der, dass ich als Kind mit einer Behinderung geboren wurde. Bei der Geburt ist der Sauerstoff nicht ordentlich ins Gehirn gelangt. Mein motorisches Zentrum ist beeinträchtigt. Und der erste Arzt, der meine Eltern beraten hat, meinte, wissen Sie was, vergessen Sie den Buben, geben Sie ihn in ein Heim. Wenn das geschehen wäre, das geschah nicht, aber wenn das geschehen wäre, säße ich heute sicher nicht hier, hätte nicht die Funktion, die ich habe und nicht den Lebenslauf, den ich habe.
Wie ist es dann denn weitergegangen? Weil Sie haben die Volksschulzeit in einer Sondereinrichtung absolviert und sind aber dann, nicht zuletzt, dank der kämpferischen Eltern, ins Gymnasium gegangen. In welcher Erinnerung haben Sie denn Ihre Schulzeit am Gymnasium?
Eine ganz normale Schulzeit eigentlich. Das Gute war, dass ich ja nur motorisch eingeschränkt bin. Von der Leistung her war das kein Problem. Außer das Schreiben war ein bisschen schwierig, ist weiterhin schwierig. Aber sonst gab es keine Schwierigkeiten. Nein, es war eine sehr gute Erinnerung, die ich an die Schulzeit habe. Das, was mir am wichtigsten heute vorkommt, ist, dass die Mitschüler und Mitschülerinnen gleich gelernt haben, Menschen mit Behinderung als ganz gewöhnliche Menschen wahrzunehmen, die eine Eigenschaft mehr haben oder anders haben, aber die sonst normale Menschen sind. Und das ist wichtig, weil das die Vorurteile bekämpfen hilft, die noch immer sehr, sehr stark vertreten sind.
Das heißt, aus heutiger Sicht, Sie sind Jahrgang 1959, würde man sagen Inklusion, aber ohne, dass es jemand aufs Türschild geschrieben hätte.
Genau, es war inklusiv, für mich war es inklusiv. Das war aber eine Ausnahme damals, also das war sicher nicht häufig. Mein Beispiel in der damaligen Zeit ist nicht häufig gewesen, es kam vor, zum Glück, und es war inklusiv, aber zufällig inklusiv, ohne dass den Begriff jemand gekannt hätte.
Apropos Begriff Gymnasium, Matura, Jus-Studium. Jus-Studium mit Behinderung, damals ein Problem oder ganz normal und üblich?
Nicht üblich, aber auch nicht problematisch. Es gab fast nur mündliche Prüfungen, was mir entgegenkommt. Schriftlich wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Es gab natürlich keine Barrierefreiheit der Räumlichkeiten. Das geht aber noch. Mit dem Gehen geht es schon noch so weit. Und sonst gab es keine großen Hürden. Ich denke nur, nachher hatte ich eine große Hürde. Ich wollte nämlich eigentlich Rechtsanwalt werden als Berufswunsch. Das blieb mir verwehrt, weil ich keinen Rechtsanwalt gefunden habe, der mich hätte beschäftigen wollen. Die Begründung war einerseits, meine Klienten wollen das nicht oder ich will es selber nicht. Ich denke, das war diskriminierend. Heute würde ich dagegen vorgehen. Damals konnte man das nicht tun. Daher habe ich nach einem halben Jahr überlegt, so geht das nicht weiter. Das führt zu keinem sinnvollen Ergebnis. Daher habe ich mich umorientiert und den öffentlichen Dienst gewählt. Und heute bin ich damit sehr zufrieden.
Öffentlicher Dienst könnte man schon ein bisschen präzisieren. Sie sind über 30 Jahre, 33 haben Sie gemeint, im Sozialministerium tätig gewesen, in unterschiedlichen Funktionen, auch betraut mit der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen und sind dann, nachdem Sie Ihren Vorgänger Erwin Buchinger mehrfach vertreten haben, auch schon vorher, seit Mai letzten Jahres Behindertenanwalt geworden. Wie darf man sich jetzt den Arbeitsalltag eines Behindertenanwalts vorstellen? Geht man in der Früh ins Büro, öffnet die Post und beschäftigt sich dann mit den Anliegen, die da drinnen sind, oder hat man andere Prioritäten zu setzen?
Also im Prinzip ist es schon so ähnlich, wie Sie sagten. Es beginnt damit, dass ich ins Büro gehe oder ins Büro fahre, dass ich dann mal die E-Mails, die aktuellen, anschaue. Die Post ist ja weniger physisch heutzutage als eher per E-Mail. Dass ich dann über die Neuigkeiten hinweggehe und dann halt mich um die Anliegen kümmere. Daneben und vielleicht für mich persönlich auch mehr von Bedeutung, als die Einzelfälle, die auch wichtig sind, ist die politische und die mediale Arbeit. Ich habe 7 Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, die machen die Einzelfallarbeit im Wesentlichen. Manche Sachen mache ich selber auch, aber die wenigeren. Meine Arbeit fokussiert auf der Metaebene sozusagen. Also ich versuche mich mehr um die politischen Kontakte zu kümmern, versuche mich medial, so wie heute hier, zu präsentieren und damit die Anliegen generell voranzutreiben, die Menschenbindung in meinen Augen haben müssen.
Was sind so die größten Themenkomplexe, die an Sie herangetragen werden? Weil wir haben im Vorgespräch geplaudert, ist das Behinderteneinstellungsgesetz Thema? Sie haben gemeint, eher nicht. Mit welchen Anliegen kommen denn Menschen mit oder auch ohne Behinderung zu Ihnen und sagen, bitte Hilfe?
Einerseits Bildung. Also Bildung ist ein ganz wichtiges Thema. Da kommen hauptsächlich die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung zu mir. Und das Thema ist einerseits inklusive Bildung, also Schule mit gemeinsam Kinder mit und ohne Behinderung. Wie finde ich die richtige Schule für mein Kind, meine Tochter, meinen Sohn? Wie kann ich weitere Schulbildung ermöglichen nach der Pflichtschulzeit? Wie kann ich eine wirklich sinnvolle Ausbildung ermöglichen? Das sind die wichtigen Fragen in Richtung Bildung. Das ist ein großer Schwerpunkt. Ein zweiter Schwerpunkt ist natürlich der Arbeitsmarkt insgesamt, im Sinne von, wie kann ich als Mensch einen Job bekommen, einen adäquaten, meiner Ausbildung entsprechenden. Aber auch häufig, wie kann ich ihn behalten, den Arbeitsplatz, den ich schon einmal habe und den ich in Gefahr laufe zu verlieren. Diese Komplexe kommen oft vor. Leider kommen die Menschen manchmal sehr spät zu uns und kommen erst dann, wenn der Arbeitsplatz bereits weg ist. Dann ist es sehr schwer, da wirklich was zu tun, weil die meisten Arbeitgeber dann nicht mehr bereit sind, das wieder aufleben zu lassen. Besser wäre es, wenn man sich frühzeitig bei uns meldet. Je früher, desto besser, weil je früher kann man intervenieren, desto mehr Erfolg hat man damit auch in der Regel. Also mein Appell ist, kommt schnell und bald, wenn es ein Problem gibt.
Möglichst früh präventiv also tätig werden. Gibt es denn Anregungen, Ergänzungen von Seiten des Publikums? Wenn es die gibt, würde ich um das Publikumsmikro bitten. Cornelia Götzinger aus dem Publikum hat gefragt, wie es denn mit baulichen Barrieren ausschaut. Mit 01.01.2016 sind ja die letzten Prüfungen diesbezüglich gefallen und es gilt jetzt sozusagen das gesamte Programm. Wie ist denn da Ihre Einschätzung?
Also stimmt, das Gesetz, das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz gilt jetzt seit 2016 uneingeschränkt auch für alte Gebäude und für alte Einrichtungen. Das ist völlig korrekt. Aber die Zumutbarkeit gibt es immer noch. Die ist nicht entfallen. Das heißt, die Barrierefreiheit muss nur dann hergestellt werden, wenn es dem Betreiber zumutbar ist, sie herzustellen. Bei der Zumutbarkeit, das ist so ein Begriff, der schwer zu fassen ist, gibt es Kriterien, zum Beispiel die Kosten des Vorhabens, also der Barrierefreiheit, die Leistungsfähigkeit des Betreibers, die Frage, ob öffentliche Förderungen in Anspruch genommen werden können und die Frage der Frequenz durch Menschen mit Behinderung. Je öfter man das benötigt, diese Einrichtung, desto mehr muss getan werden. Diese Frage ist bei weitem nicht abgeschlossen. Es stimmt vollkommen, dass wir noch nicht barrierefrei sind. Es gibt zwar Entwicklungen in die richtige Richtung, das schon, aber es fehlt noch sehr, sehr viel. Das liegt auch daran, dass die Informationspolitik noch nicht ganz so ist, wie sie sein könnte. Nicht alle Betriebe wissen wirklich, was sie tun sollten und wie sie das am besten machen sollen. Und auch die Menschenbindung selbst sind nicht alle so informiert, dass sie die rechtlichen Schritte, die es gibt, auch wirklich ausnutzen könnten.
Jetzt ist aber schon die Frage, es hat sich ja da auch in jüngster Vergangenheit etwas getan, zumindest dann, wenn es um die Beseitigung von Barrieren geht und es große Kapitalgesellschaften anlangt. Was gibt es denn da an Neuigkeiten zu berichten?
Eine große Entwicklung hat stattgefunden. Das Parlament hat noch knapp vor der letzten Wahl im Oktober vorigen Jahres ein Inklusionspaket beschlossen. Ein Teil davon war, dass neben dem Klagsverband und dem österreichischen Behindertenrat auch ich als Behindertenanwalt neue Befugnisse erhalten habe. Ich darf nämlich ab dem 1. Januar dieses Jahres bei großen Unternehmen auch eine Klage auf Beseitigung oder Unterlassung von Barrieren einbringen. Das heißt, ich kann de facto bei einem großen Unternehmen auf eine barrierefreie Zugänglichkeit klagen. Da muss ein Richter darüber entscheiden, ob das zumutbar ist. Das ist ein großer Schritt, weil diese Unterlassung und Beseitigung war bisher kein Anspruch im Gesetz. Das ist das erste Mal, dass dieser Anspruch existiert. Davon werde ich Gebrauch machen, aber ich muss natürlich gut aussuchen, was ich damit für Möglichkeiten ich damit ergreife, weil natürlich möchte ich auch erfolgreich solche Klagen führen, nicht ohne Erfolg. Und daher muss ich gut auswählen, was ich da tue. Aber davon werde ich Gebrauch machen.
Und ich glaube auch als Neuerung zu nennen, wenn wir schon beim Thema sind, ist das Verbandsklagerecht. Also die Möglichkeit, dass einer Behindertenanwaltschaft beispielsweise für andere, für eine Mehrzahl anderer klagen kann.
Genau, richtig. Und ich brauche einen Anlassfall, aber dann kann ich eine Klage einbringen für eine Mehrheit von Menschen. Es muss auch eine Mehrheit von Menschen betroffen sein, sonst geht diese Klagemöglichkeit nicht. Aber bei einer großen Handelskette zum Beispiel ist es evident, dass davon eine Mehrzahl von Menschenbindung betroffen sein wird, weil ja viele Menschen dort einkaufen gehen wollen. Und wenn das nicht geht, weil eine Barriere im Weg ist, dann ist das ein Fall, den ich aufgreifen kann.
Soweit so klar, weil das übliche Verfahren sozusagen, wenn eine Diskriminierung stattfindet, ist ja zunächst einmal, dass man denjenigen anspricht darauf und dann vielleicht eine Schlichtung einleitet. Und erst dann, wenn die Schlichtung scheitert, kann man den Klagsweg beschreiten. Sie haben gemeint, unlängst einmal, es gibt pro Jahr in etwa 200 Schlichtungen. Ungefähr die Hälfte davon wird durch eine einvernehmliche Lösung sozusagen in Wohlgefallen aufgelöst. Was passiert denn mit den restlichen 50%? Wie darf man sich das denn in der Praxis vorstellen?
Das schaut so aus, dass in der restlichen Hälfte der Verfahren keine Einigung erzielt wird. Dann darf der Mensch mit Behinderung grundsätzlich eine Klage einbringen. Allerdings eine Klage nur auf Schadenersatz gerichtet und nicht auf die Beseitigung einer Barriere zum Beispiel. Und die Klage hat das Problem mit sich, dass sie Prozessrisiko mit sich bringt. Der Mensch mit Behinderung, der der Kläger ist, muss zum einen vorfinanzieren die Klage, aber vor allem muss er dann, wenn er verlieren sollte, auch die Kosten, nicht nur der eigenen, auch die anderen Kosten tragen. Also ich muss sogar unter Umständen die Rechtsanwaltskosten des Gegners mittragen. Vor diesem Risiko scheuen sich verständlicherweise viele Menschen, weil es kann ins Geld gehen. Und gerade die Menschen mit Behinderung sind nicht so gut bestellt, ökonomisch durchschnittlich, dass sie solche Klagen mit guter Gewissheit führen können. Das ist der eine Punkt. Daher, eine Vielzahl von diesen Verfahren wird ohne Einigung beendet, kommt aber nie zur Klage, weil den Menschen das sich nicht getrauen. Und insofern ist dieses Verbandsklagerecht, von dem wir vorher gesprochen haben, auch so wichtig. Weil manche Dinge kann ich aufgreifen und kann ich in meiner Funktion als Behindertenanwalt auch zu Gericht bringen und hoffentlich auch erfolgreich beenden. Auch ich muss vorher schlichten, aber das ist ein gutes Instrument. An sich ist die Schlichtung meiner Meinung nach ein sehr gutes, erfolgreiches Vehikel, um Bewusstsein zu schaffen und auch um Einzelfälle zu lösen.
Auch deshalb womöglich, ich habe einen Aktivisten der Behindertenbewegung im Ort, der gesagt hat, die Schlichtung ist deshalb so toll für uns, weil man im Rahmen einer Schlichtung alles fordern kann und eben nicht nur Schadenersatz. Das kann gehen von beseitigen Sie der Barriere in dieser einen Filiale bis hin zu wir beseitigen jetzt alle Barrieren, die wir in unseren Filialen österreichweit finden. Das heißt, ich kann, wenn ich das richtig zitiere, fordern, was auch immer mir sinnvoll und sachlich gerechtfertigt erscheint.
Korrekt. Ich kann kreativ sein, was ich in der Klage nicht sein kann. Klagen kann ich nur Dinge, die das Gesetz hergibt. Aber in der Schlichtung kann ich alles vereinbaren, was zulässig und sittlich möglich ist. Also ich kann auch kreative Lösungen vereinbaren. Zum Beispiel, wir haben einen Fall gehabt, wo jemand in ein Geschäft nicht hineinkommt, kam wegen einer Barriere. Dann wurde vereinbart, dass der Betreiber einen Treppenlift installiert und während der Bauzeit die gewünschten Waren gratis den Menschen nach Hause liefert in der Früh. Also zum Beispiel 10 Semmeln oder 5 Semmeln in der Früh zum Frühstück liefert, ohne Mehrkosten. Diese Vereinbarung konnte getroffen werden, aber kann nie ein Richter sowas per Urteil zusagen. Das wäre nicht möglich.
Gibt es andere Situationen oder Fallbeispiele, an die Sie sich gerne erinnern? Weil wir haben vereinbart, dass wir die heutige Sendung recht plastisch gestalten wollen und kein Use-Einführungsseminar gestalten.
Ich habe versucht, rechtliche Begriffe bisher nicht zu verwenden. Natürlich gibt es viele Beispiele. Mir fällt etwas ein, wo wir im Bereich des Arbeitsrechts uns befinden. Jemand hat eine Behinderung und eine Frau, die auch behindert ist, wohnt in Wien, der Arbeitsplatz ist aber in Klagenfurt. Und da war das beschwerlich für beide Seiten, beide Familienmitglieder, dass er relativ häufig oder eigentlich jeden zweiten Tag nach Klagenfurt fahren musste. Jetzt haben wir mit meiner Hilfe vereinbart mit der Firma eine Telework-Lösung, wo nur noch einmal in der Woche die Fahrt nach Klagenfurt notwendig ist. Die restlichen drei Tage kann der betroffene Mann von Wien aus arbeiten. Damit ist beiden gedient, beide tun sich damit leichter und die Firma kriegt die gleiche Leistung ohne weitere Besonderheiten. Auch sowas lässt sich, glaube ich, in einem Klagsverfahren eher schwer durchsetzen.
Jetzt haben wir schon mehrfach das Stichwort Arbeitswelt gehört. Stichwort Kündigungsschutz. Mhm. 2011 wurde er gelockert. Man erhoffte sich dadurch eine Ausweitung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, eine Erleichterung. Ist das aus Ihrer Sicht gelungen? Und wenn ja, welchen Weg muss man weitergehen? Und wenn nicht, warum nicht?
Es ist nicht gelungen. Es hat keine messbaren Mehrbeschäftigungszahlen gegeben. Wir haben feststellen müssen, dass es nicht erfolgreich war. Der Grund ist nicht in der Sache selbst gelegen, behaupte ich mal, sondern eher darin, dass die Information darüber, über diese Änderung und über die Auswirkungen der Änderung nicht wirklich unter das Volk gebracht wurden. Die Unternehmer wissen weiterhin nicht wirklich Bescheid über die rechtliche Situation. Sie haben weiterhin das Vorurteil im Kopf, eine Menschenbildung bekomme ich nie wieder los. Das gibt es immer noch, diesen Mythos gibt es noch immer. Und gegen Mythen anzukämpfen ist bekanntlich nicht ganz einfach. Da braucht es viel Informationspolitik, da braucht es viel Tatsachen, die man den Leuten erzählen muss in einer Form, die sie auch verstehen wollen und können. Und das ist halt nicht geschehen. Daher war es leider nicht von Erfolg gekrönt. Wenn Sie die weitere Folgen ansprechen, das jetzige Regierungsprogramm, das neue, enthält den Passus, dass der Kündigungsschutz aufrechterhalten bleiben soll in der jetzigen Form. Also die jetzige Regierung scheint nicht zu beabsichtigen, da eine Änderung durchzuführen. Ich persönlich glaube, dass man den Kündigungsschutz auch wirklich so lassen sollte, wie er ist. Eine völlige Aufhebung halte ich für kontraproduktiv. Das würde eher zu Kündigungen führen. Wenn, dann nur für neue. Aber für diese Änderungen, die bestehenden, sollten jedenfalls geschützt bleiben.
Und wenn der Kündigungsschutz denn so bleibt, wie er jetzt geregelt ist, welche anderen Unterstützungsmaßnahmen in Bezug auf Arbeitswelt würden Sie sich denn wünschen?
Ich habe schon des Öfteren vorgeschlagen, als Anreiz für die Neuaufnahme von Menschen mit Behinderungen könnte man den Arbeitgebern für die ersten 2 Jahre eines neuen Arbeitsverhältnisses Entlastung bei den Lohnnebenkosten zusichern, dass man also gesetzlich regelt, dass die Lohnnebenkosten für einen neuen Menschen mit Behinderung, der neu aufgenommen wird, zum Beispiel halbiert werden die ersten 2 Jahre lang. Das würde dem Unternehmer einen sofortigen Vorteil bringen, nämlich geringere Kosten, und würde sofort wirksam werden, das könnte man machen. Ist auch mit Geldkosten, mit Kosten verbunden natürlich, aber es wäre, glaube ich, ein guter Anreiz, das würde wahrscheinlich eine Verbesserung der Lage der Menschenbildung im Arbeitsmarkt herbeiführen.
Was hielten Sie persönlich von einem in die Höhe schrauben der Ausgleichstaxe? Dieser Vorschlag kommt ja allen Orten immer wieder in regelmäßigen Abständen aufs Tapet.
Ich glaube, die Höhe, wo es wirklich eine Wirksamkeit entfalten würde, ist politisch nicht realisierbar. Und eine kleine Erhöhung bringt nichts. Das ist nachweisbar, dass geringfügige Erhöhungen, sagen wir mal um die Hälfte sogar, keinen messbaren Effekt hätten. Sie müssen sich vorstellen, die Ausgleichstaxe liegt jetzt bei durchschnittlich ungefähr 300 Euro pro Monat und pro besetzter Pflichtstelle.
Wenn ich das ist gestaffelt nach Unternehmensgröße. Ist gestaffelt nach Unternehmensgröße,
aber durchschnittlich 300 Euro. Wenn ich das um die Hälfte erhöhe, bin ich bei 450 Euro. In Relation zu 25 Arbeitnehmern mit 25 Gehältern in Österreich ist es noch immer sehr wenig. Das macht keinen großen Unterschied. Wichtig wäre eher ein Anreizsystem zu machen und weg von dem Denken in Strafkategorien hin zu Anreizkategorien. Das erscheint mir wichtiger.
Das heißt, wenn ich zusammenfasse, Behindertenanwalt Hans-Jörg Hofer fordert Anreize statt Strafen, so wäre ich vermutlich nicht ganz verkehrt.
So ist es.
Bevor wir die heutige Sendung langsam, aber sicher abschließen, möchten wir noch auf die Neuigkeiten zu sprechen kommen. Und Sie haben gemeint, eines der Dinge, die Sie unbedingt erwähnen möchten, ist das Erwachsenenschutzgesetz, das jetzt doch mit 1. Juli 2018 in Kraft treten wird. Wie beurteilen Sie die Debatte rund um die Finanzierung dieses Gesetzes und noch viel wichtiger, was soll denn dieses neue Gesetz tatsächlich bewirken?
Also ich beurteile das als Erfolg der Behindertenbewegung. Es gab in der Regierung die Überlegungen, das Gesetz mit Verzögerung in Kraft treten zu lassen, um 2 Jahre aufzuschieben, aus Geldgründen, weil die Kosten so nicht getragen werden wollten, offensichtlich. Ja, dieses Vorhaben ist jetzt abgeblasen worden. Die Regierung meint, es sei ein Kommunikationsproblem gewesen, ist mir auch recht. Auf jeden Fall wird es jetzt in Kraft treten und auch finanziert werden. Das war unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich die Behindertenbewegung insgesamt, nicht nur meine Einrichtung, sondern alle gemeinsam, gegen diese Regierungsabsicht gestellt haben und damit auch die Medien interessieren konnten dafür. Das halte ich für einen großen Erfolg. Es zeigt, dass man zumindest in kleineren Bereichen durchaus Erfolge erzielen kann, wenn man gemeinsam vorgeht. Die zweite Frage ist damit zu beantworten, dass der Unterschied zum jetzigen Recht der ist, dass in Zukunft viel genauer, viel individueller auf den einzelnen Menschen eingegangen werden muss, dass bevor eine Erwachsenenschutzregelung getroffen wird vom Gericht, muss ein Clearing stattfinden, wo festgestellt wird, was der Mann, die Frau mit Behinderung wirklich benötigt, wo sie oder er wirklich Unterstützung brauchen und wo sie oder er sehr wohl alleine agieren kann. Diese genaue Abklärung des Bedarfes ist der große Unterschied. Das zweite große Neuigkeit ist, dass es befristet sein soll. Also jede Entscheidung muss auf 3 Jahre befristet ausgesprochen werden. Dann muss geprüft werden, ob das noch immer gleich geblieben ist oder ob ein anderer Bedarf gegeben ist. Das sind 2 wichtige Punkte, die ich hervorheben möchte. Zum dritten muss man natürlich sagen, dass damit auch die UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Teil umgesetzt wird, weil das bisher war das konventionswidrig und damit auch menschenrechtswidrig.
Eines der Kernpunkte dieses neuen Gesetzes ist auch, dass eine unterstützte Entscheidungsfindung angewandt werden soll. Das heißt, wenn man das vereinfacht wiedergibt, nicht mehr ein Dritter für die Belange eines Besachwalters zuständig ist, sondern er oder sie nach Möglichkeit selbst zu Entscheidungen gelangen soll.
Richtig. Dazu braucht es aber Unterstützung. Das braucht Personalbedarf, braucht man damit. Man braucht mehr Gericht, mehr Richter und mehr Richterinnen. Man braucht aber auch mehr Menschen, die in den Vereinen der Unterstützungsstrukturen arbeiten können, weil die Menschen eben Unterstützung benötigen. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass ich meine Kontoführung unterstützt machen kann, dann braucht es Menschen, die das machen. Und deshalb kommen noch die Mehrkosten zu erklären, die durch diesen Mehrbedarf an Personal entstehen werden, der aber abnehmen wird. Das ist im ersten Jahr natürlich mehr und wird dann weniger werden. Aber selbst das ist relativ wenig. Die Regierung rechnet damit, dass es im ersten Jahr 17 Millionen Euro mehr kosten soll. Das ist zwar ein hoher Betrag für den einzelnen Menschen in Österreich, aber wenn man das mit dem Budget insgesamt in Relation setzt, sind das gerade mal 0,02%. Das ist wirklich nicht viel. Darauf kann man sich meines Erachtens nicht berufen, um Menschenrechte zu verletzen.
Apropos Budget, einer der Punkte, den Sie im Rahmen einer Presseaussendung kritisiert haben, war das Beibehalten von Taschengeldern in Werkstätten. Welches System würde Ihnen stattdessen vorschweben, um die Situation der dort Arbeitenden denn zu verbessern?
Das Faktum ist, die Menschen arbeiten dort bis zu 40 Stunden in der Woche, machen ganz normale Arbeiten, die zum Teil sehr industrienahe sind, und bekommen aber kein Gehalt und sind auch nicht sozialversichert. Das muss geändert werden. Die Leute müssen ein Gehalt beziehen können, müssen nicht nur Taschengeld als Kinder unter Anführungszeichen bekommen können, sondern ein richtiges Gehalt und müssen auch sozialversicherungsrechtlich abgesichert sein. Die Menschen können jetzt nicht in Pension gehen, in eine Alterspension, weil sie gar keine Pensionsversicherung haben. Die bleiben ewig Kinder im rechtlichen Sinne und werden noch als 80-Jährige mit einer Waisenpension ausgestattet. Das kann es nicht sein. Da muss man also Änderungen vornehmen in Richtung heranführende normale arbeitsrechtliche Gestaltung, aber vor allem eine Sozialversicherung im echten Sinne.
Gibt es denn weitere Projekte oder Gesetzesänderungen, wo Sie sagen, wenn ich die umsetzen könnte in meiner Funktionsperiode als Behindertenanwalt, dann wäre ich zufrieden?
Also das, was im Regierungsprogramm zum Thema Bildung steht und was unter Sonderschule firmiert, das würde ich auch gerne ändern. Im Regierungsprogramm steht nämlich drin, dass sie die Sonderschulen stärken wollen. Ich halte Sonderschulen, wo nur Kinder oder Jugendliche mit Behinderung sind, für das Gegenteil von inklusiv, nämlich exklusiv und segregierend. Das kann es auch nicht sein. Also ich denke, in dem Bereich der Bildung sollte man die Inklusion vorantreiben und nicht stoppen. soll heißen, man könnte auch von mir aus Sonderschulen beibehalten, wenn ich nur auch Kinder ohne Behinderung in derselben Schule, in derselben Klasse unterrichte, wird es auch inklusiv. Auch das kann man machen. Aber man muss eine Änderung vornehmen gegenüber dem jetzigen System, das nur segregiert.
Das heißt, wenn ich Sie in 5 Jahren hier wieder einladen würde, würden Sie sich mehr inklusive Bildung wünschen? Was noch?
Mehr Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, mehr Barrierefreiheit, mehr Selbstbestimmung, mehr Normalität. Dass es nämlich ganz normal ist, dass ein Mensch mit einer Behinderung genauso normal gesehen wird wie andere, nämlich als leistungsfähiger, leistungsbewusster, selbstbewusst auftretender Mensch, der eine Eigenschaft hat, die andere halt nicht haben. So wie manche Leute keine Haare am Kopf haben oder viele Haare am Kopf haben oder blond oder braunhaarig sind, eine normale Eigenschaft. Das wäre mein Wunsch in 5 Jahren.
Ich glaube, das kann man gut als Schlusswort werten. Ich sage danke für ein sehr interessantes Gespräch. Sie haben sich zum Abschluss der heutigen Sendung auf meine Frage hin, welche Musikwünsche es denn gäbe, recht rasch für Robbie Williams entschieden. Warum denn das?
Weil ich da ein paar Mal auf Konzerten war, mit meiner Familie gemeinsam, und ich den sehr gut finde, diesen Künstler.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Big place.